Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Ja zu mehr Waffen für die Ukraine, aber weder Ja noch Nein zur Lieferung von Leopard-2-Panzern. Das hat das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe gestern ergeben. Und über diese Nichtentscheidung der Bundesregierung sind einige in der Ampelkoalition empört. Und auch die baltischen Staaten machen mal wieder Druck. Das ist ein Thema, über das wir hier berichten. Außerdem schauen wir auf die Agrarministerkonferenz in Berlin, wie die weltweite Ernährung krisenfester und auch nachhaltiger werden soll. Dazu dann gleich mehr. Alles Wichtige aus dem Sport gibt es hier ab 18.35 Uhr. Und im Hintergrund geht es dann um eine 1500 Kilometer lange Bahnstrecke in Mexiko, die die Karibikstrände, die Städte und die Maya-Ruinen miteinander verbinden soll und die hoch umstritten ist. Warum, das hören Sie ab 18.40 Uhr dann hier. Die Entscheidung heißt also keine Entscheidung. Vorerst, macht der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius klar. Vorerst also liefert Deutschland keine Leopard-2-Panzer an die Ukraine und muss sich dafür Kritik anhören. Unterdessen hat der Verteidigungsminister der Ukraine angekündigt, dass ukrainische Streitkräfte in Polen auf genau diesen Leopard-Panzern trainieren werden. Tom Funke fasst die Debatte am heutigen Tag zusammen.
Die Außenminister von Litauen, Lettland und Estland forderten Deutschland auf, sofort Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Auf Twitter schrieb stellvertretend für alle der lettische Chefdiplomat Edgars Rinkevich, dies sei, Zitat, notwendig, um die russische Aggression zu stoppen, der Ukraine zu helfen und den Frieden in Europa schnell wiederherzustellen. Auch innerhalb der Regierungsparteien nimmt die Kritik an der zögerlichen Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu. Robin Wagener, Grünen-Abgeordneter im Auswärtigen Ausschuss und Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, sagt im Deutschlandfunk:
Meines Erachtens ist der Maßstab, den wir zugrunde legen sollten, wir müssen das liefern, was die Ukraine braucht, um auf dem Schlachtfeld die Erfolge zu haben, diesen Krieg zu gewinnen. Und das heißt, die russischen Invasoren in diesem Angriffskrieg aus dem Land zu vertreiben und damit die Souveränität wiederherzustellen und damit auch den Frieden in Europa zu sichern. Danach muss sich richten, was wir liefern.
Auch der ukrainische Vizeaußenminister und frühere Botschafter des Landes in Deutschland, Andriy Melnyk, fordert dies. Im Deutschlandfunk-Interview äußert er in Richtung des neuen sozialdemokratischen Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius:
Ich hoffe, dass er dann das einsieht, gerade nach dem gestrigen Treffen in Ramstein, wo so viele Partner am Tisch saßen, wo auch kleinere Länder wie Schweden oder Finnland, die neutral sind, jetzt plötzlich so viel Waffen liefern. Das heißt, wir spüren, dass das jetzt ist dieser Moment, wo man handeln muss.
Die Hoffnung sei nach wie vor, dass Deutschland eine Führungsrolle übernehme. Die fordert auch der frühere grünen Europapolitiker Daniel Cohn-Bendit. Im Interview mit dem Deutschlandfunk sagt er:
Also es gibt in Europa 2000 Leopard-Panzer, die Deutschland geliefert hat in den letzten Jahren. Man wird mir nicht sagen, dass es unmöglich ist, 10%, 200 dieser in Europa real existierenden Panzer an die Ukraine zu geben, irgendwie zu verteilen. Und das könnte Deutschland organisieren.
Auch der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter geht angesichts der Ergebnisse des Treffens in Ramstein von einem schweren außenpolitischen Schaden für Deutschland aus. Der Augsburger Allgemeinen sagt er, Deutschland habe der Ukraine und sich selbst einen Bärendienst erwiesen. Das Ergebnis von Ramstein sei für Deutschland leider eine weitere Isolierung, kritisiert Kiesewetter. Zudem mache es ihn sprachlos, dass erst der neue Verteidigungsminister eine Bestandsaufnahme der verfügbaren Leopard 1 und 2 in Bundeswehr- und Industriebeständen in Auftrag gegeben habe. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmid widerspricht im Deutschlandfunk dieser Darstellung und sagt:
Ich freue mich über die Tatkraft des neuen Verteidigungsministers, denn es ist ja nicht so, dass, wie manchmal nahegelegt wird, er jetzt anfangen müsste, Panzer zu zählen, sondern es geht darum, für die Unterstützung der Ukraine sinnvolle Pakete in Abstimmung mit anderen Partnern zu schnüren. Und das muss vorbereitet werden. Und ich finde gut, dass diese Vorbereitung stattfindet, weil es uns in die Lage versetzt, bei einem Konsens über eine Lieferung auch dann wirklich schnell zu liefern. Und die Ausbildung kann beginnen. Das sind alles gute Zeichen.
Deutschland habe in der Vergangenheit schon viele Waffen in die Ukraine geliefert. Diese Überlegungen gingen jetzt in Abstimmung mit den NATO-Partnern weiter. Das Wichtigste sei aber,
dass wir zusammen die Erkenntnisse begutachten, welche Eskalationsrisiken da sind. Denn das ist ja nicht trivial. Es ist eine sehr weitreichende Entscheidung. Wir haben zum ersten Mal einen massiven Angriffskrieg auf europäischem Boden und jeder Schritt muss wohl abgewogen werden. Und da ist es wichtig, dass wir die Erkenntnisse der Militärplaner, der Geheimdienste aus allen alliierten Staaten zusammentragen. Und offensichtlich ist noch kein einheitliches Meinungsbild dabei entstanden.
Er wünsche sich bei allen berechtigten Drängen von ukrainischer Seite mehr Respekt für dieses Abwägen.
Tom Funke war das mit einem Zwischenstand zur Debatte über Lieferungen von Leopard-2-Panzern. Nachdem Russland die Ukraine vor nun 11 Monaten überfallen hat, haben Finnland und Schweden ganz klar Ja gesagt zur NATO. Und auch fast alle NATO-Mitglieder sagen Ja zum Beitritt von Finnland und Schweden. Aber Ungarn und die Türkei bleiben skeptisch. Und nun werden die Aussichten für Schweden nicht gerade besser. Warum, sagt Uwe Lüb?
Grund sind Unstimmigkeiten mit der Türkei, die neben Ungarn noch zustimmen muss. Nun hat die Türkei den schwedischen Verteidigungsminister ausgeladen. Verteidigungsminister Akar sagte in Ramstein, ein Besuch seines schwedischen Kollegen Jonsson sei derzeit nicht von Bedeutung. Die Türkei reagiert damit auf Demonstrationen in Schweden. Für heute war unter anderem die öffentliche Verbrennung eines Koran vor der türkischen Botschaft in Stockholm geplant. Der stellvertretende Vorsitzende der regierenden AKP, Kurtulmus, sagte, das zuzulassen sei, Zitat, einfach verachtenswert. Parteisprecher Celik schreibt in sozialen Medien, wenn die schwedischen Behörden das zuließen, förderten sie Hassverbrechen und Faschismus. Gestern war deswegen erneut der schwedische Botschafter ins Außenministerium in Ankara einbestellt worden. Schon vor einer Woche hatte die Türkei den Botschafter einbestellt und den Besuch des schwedischen Parlamentspräsidenten Norlén abgesagt. Zuvor war in Stockholm eine Puppe an den Füßen aufgehängt worden, die dem türkischen Präsidenten Erdogan ähnelt. Die Türkei sieht Anhänger der als Terrorgruppe gelisteten PKK hinter den Aktionen. Für ihre Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands fordert die Türkei ein konsequentes Vorgehen gegen Anhänger der PKK und anderer Gruppen.
Das waren Informationen von Uwe Lüb. Das Feld nicht autoritären Staaten überlassen, beziehungsweise die Felder und die Äcker. Das fordert Cem Özdemir. Er hat heute mit anderen Agrarministerinnen und Agrarministern in Berlin darüber beraten, wie arme Länder in Zukunft unabhängiger werden können bei der Lebensmittelversorgung. Unabhängiger von den Hilfen aus dem globalen Norden, aber auch von autoritären Staaten. Ein Ansatz für reiche Staaten könnte sein, nicht mehr Getreidesäcke zu schicken, sondern Getreidesilos zu bauen. Worauf genau man sich heute geeinigt hat, fasst Birte Sönnigsen zusammen.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat das Ziel bekräftigt, bis 2030 soll der globale Hunger beendet werden. Aber gleich mehrere Krisen gefährden aus Sicht der Internationalen Agrarministerkonferenz dieses Ziel. Die Klimakrise, das Artensterben und die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die meisten der mehr als 60 Staaten haben den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich in einer Videobotschaft an die Konferenz gewandt. Die Ukraine gehört zu den größten Getreideexporteuren der Welt. Die Agrarministerkonferenz hält kurzfristige Hilfe für die, die von Krieg und Krisen betroffen sind, für wichtig. Gleichzeitig will sie die Landwirtschaft langfristig so umbauen, dass sie nachhaltiger und krisenfester wird. Ein weiterer Baustein im Kampf gegen den Hunger: Es sollen weniger Lebensmittel verschwendet werden. Die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen hat ausgerechnet, wenn nur noch halb so viele Lebensmittel verschwendet werden, könnten alle Menschen auf der Welt ernährt werden.
Bericht von Birte Sönnigsen. Parallel zur Agrarministerkonferenz in Berlin findet gerade die Agrarmesse Grüne Woche statt. Und auch in diesem Jahr heißt das, riesige Schweine rollen über die Straßen und große Insekten schweben in der Luft. Aber das alles nicht bei der Messe, sondern bei der Demonstration anlässlich der Messe. Aufgerufen zu diesem Protest hatte die Landwirtschaftslobby und Umweltverbände und kirchliche Hilfswerke. Wir haben es satt, lautete das Motto. Und was genau sie satt haben, das erklärt Dieter Nürnberger.
Erste Station der Wir-haben-es-satt-Demonstration war heute Vormittag das Auswärtige Amt, wo derzeit eine internationale Agrarministerkonferenz stattfindet. Aus Sicherheitsgründen durften nur 2 von rund 50 Traktoren direkt vorfahren. gutes Essen für alle, so das Motto des inzwischen auch schon traditionellen Protests von Umweltgruppen anlässlich der Grünen Woche in Berlin. Es ist ein breites Bündnis aus rund 60 Verbänden und Organisationen, die für eine schnellere Umsetzung der Agrarwende demonstrieren. Sie fordern mehr Klimaschutz, strengere Umweltauflagen und eine stärkere Unterstützung von kleinen Betrieben in der Landwirtschaft. In diesem Jahr steht aber auch der soziale Protest im Vordergrund. Durch die Inflation sind auch die Preise für Lebensmittel binnen Jahresfrist um durchschnittlich 20% gestiegen. Hier müsse die Politik ansetzen, sagt Georg Jansen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
Gesunde Lebensmittel muss sich jeder leisten können. Faire Preise für die Bauern und Bäuerinnen muss sich jeder leisten können. Die Ernährungssicherheit ist uns enorm wichtig. Und deshalb finde ich es total gut, dass wir heute das erste Mal auch mit Sozialverbänden mit auf die Straße gehen. Nicht den Gegensatz suchen, sondern Gemeinsamkeiten. Wir müssen darüber reden in der Öffentlichkeit, dass es Menschen gibt, die nicht mehr wissen, wie sie gesunde Lebensmittel bezahlen können.
Zur Demonstration durch das Regierungsviertel sind mehrere tausend Teilnehmer gekommen, viele extra nach Berlin angereist. Eine Frau aus Köln beispielsweise will die Macht von großen Konzernen, des Agrarbusiness, wie sie sagt, begrenzen. Die Politik müsse mehr die Anliegen der kleinen Betriebe im Blick haben.
Konkret haben wir gesagt, dass die Agrarindustrie durch die globalen Ernährungsstrukturen bevorzugt wird, dass sie immer mehr Raum gewinnt, sowohl was die Landnahme betrifft, was die Produktion betrifft mit Kunstdünger, mit Hybridsaatgut und genverändertem Saatgut, auf das sie Patente hat und Kleinbauern dadurch extrem benachteiligt werden, ihre agrarökologischen Ansätze voranzubringen.
Oder auch ein Imker aus Hamburg, der durch eine verfehlte Umweltpolitik seine berufliche Zukunft inzwischen in Gefahr sieht.
Wir brauchen eine Umweltpolitik, die sich als solche auch bewährt. Dann haben wir natürlich noch die Front der Agrarchemie, mit der wir zu tun haben, die unsere Bienen kaputt machen und unseren Honig versauen und dafür nicht bezahlen. Und das ist sehr unangenehm alles zusammen. Also wir haben mehrere Dinge, die wir da ändern müssten.
Bessere Förderbedingungen für eine ökologische Agrarwirtschaft und beispielsweise ein Rückbau der intensivierten Massentierhaltung. Punkte aus dem Forderungskatalog, der am Vormittag auch an Bundesagrarminister Cem Özdemir übergeben wurde.
Dieter Nürnberger war das über die Wir haben es satt Demonstration heute in Berlin. Wir gehen nach Brüssel. Der Korruptionsskandal im EU-Parlament erschüttert Brüssel und nicht nur Brüssel. Die Ermittlungen stehen gerade erst am Anfang. Es könnte noch viel mehr rauskommen. Die Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagt dazu in unserem Interview der Woche:
Das Ganze ist wirklich bestürzend und sehr, sehr schmerzhaft. Meine Erfahrung in den 3 Jahren jetzt hier, die Abgeordneten sind unendlich fleißig, leidenschaftlich für Europa, integer. Und dann ist es unendlich schmerzhaft, wenn es einige gibt, die offensichtlich auch mit krimineller Energie sich korrumpieren lassen. Und wir spüren das alle, dass natürlich der Blick auf die europäische Ebene von den Menschen mit einem Fragezeichen begleitet ist. Was geht da vor?
So die Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Und das komplette Interview können Sie morgen um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk hören. Nun wird in Brüssel überall genauer hingeschaut. Gerade ist ans Licht gekommen, dass die amtierende EU-Parlamentspräsidentin offenbar nicht nur Geschenke nicht deklariert hat, sondern auch eine Einladung mit ihrem Mann in ein Luxushotel nicht angegeben hat. Es scheint also in mehreren Bereichen Probleme zu geben. Und warum das strukturell sein könnte, das hat Matthias Reiche sich angeschaut.
Weitgehend unbemerkt hat die EU-Kommission 2021 die Informationspflicht für ihre Haushaltsbilanz gekippt. Seitdem ist nur noch schwer nachzuvollziehen, wie viel ein Land in den EU-Etat einzahlt und wie das Geld dann unter den Mitgliedsländern verteilt wird. Natürlich sei das nur ein Aspekt der europäischen Haushaltspolitik, aber ein wichtiger, ist der grüne EU-Abgeordnete Daniel Freund überzeugt.
Es handelt sich schließlich um das Geld der europäischen Steuerzahler. Und Steuerzahler.
Hier brauche es dringend mehr Transparenz, genauso wie auch bei den Ausgaben.
Wir wissen noch immer nicht, wer die 186 Milliarden Euro Jahresbudget, die wir jetzt zum Beispiel in 2023 haben, wer die eigentlich bekommt. Wer sind denn die größten Empfänger von EU-Geldern? Wir müssen wissen, wer am Ende EU-Gelder bekommt, Nur so können wir ja verhindern, dass es hier zu Missbrauch kommt, dass es zu Interessenkonflikten kommt.
Das sieht die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Monika Hohlmeier, ähnlich. Die Europaparlamentarierin der CSU kritisiert in dem Zusammenhang auch die wenig klaren Regeln beim Corona-Wiederaufbaufonds.
Weil sie tatsächlich keinen transparenten Überblick über die Verausgabung der Gelder ermöglichen.
Ein Problem der EU ist, dass unabhängige Kontrollinstanzen fehlen. Dafür wird häufig hinter verschlossenen Türen über die Verwendung von Geldern oder die Besetzung von Spitzenposten entschieden, kritisiert René Repasi. Der Rechtswissenschaftler sitzt für die Sozialdemokraten im EU-Parlament.
Die EU kann in vielen Punkten transparenter agieren. Für mich einer der wichtigsten Punkte ist Gesetzgebung, weil das geht mitten an die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ran. Da gibt es diesen sogenannten Trilog. Bei einem Trilog verhandeln dann Parlament, Kommission und Rat hinter verschlossenen Türen über konkrete Gesetzgebungstexte. Das kann ich nicht nachvollziehen. Bürgerinnen und Bürger müssen sehen, wer welche Argumente vorgetragen hat, um zu wissen, wer hat jetzt eigentlich was vertreten.
In diesen Tagen zieht aber erstmal der Korruptionsskandal im Parlament immer weitere Kreise. So wurden in der laufenden Legislaturperiode bisher 226 Reisen von Abgeordneten durch Dritte bezahlt, aber nicht wie vorgeschrieben gemeldet. Und kaum ein Parlamentarier hat erhaltene Geschenke deklariert. Dementsprechend übersichtlich sieht es auch in der sogenannten Schatzkammer aus, die Pekka Nurminen vom Generalsekretariat des EU-Parlaments verwaltet.
Wir sehen hier Geschenke, die Parlamentsmitglieder erhalten haben. Die Präsente müssen entsprechend der Vorschriften bis zum letzten Tag des Folgemonats bei mir abgegeben werden und ich trage sie dann hier in diese Liste ein. Das gilt für alle Geschenke, die einen geschätzten Wert von über 150 Euro haben.
Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat sich nun mit einem 14-Punkte-Aktionsplan an die Spitze der Bewegung für mehr Transparenz gestellt. Allerdings ist die maltesische Politikerin bisher offensichtlich selbst eher lax mit den Regeln umgegangen. So hat sie erst in den vergangenen Tagen mehr als 140 Geschenke rückwirkend deklariert und mehrere gesponserte Reisen öffentlich gemacht.
Aus Brüssel berichtete Matthias Reiche. Vor 60 Jahren haben Frankreich und Deutschland ihren Freundschaftsvertrag unterschrieben. Zum Jahrestag morgen treffen sich die Kabinette beider Länder im Élysée-Palast. Welche Botschaft der Kanzler im Gepäck hat, sagt Kai Clement.
Die deutsch-französische Freundschaft ist aus Sicht des Kanzlers heute geradezu eine Selbstverständlichkeit. Ob Urlaub oder Schüleraustausch, ob Städtepartnerschaften oder Geschäftsbeziehungen. Das herauszustellen werde nach durch Krieg und Misstrauen geprägten Jahrhunderten fast vergessen. So äußert sich Olaf Scholz in seiner heute veröffentlichten Videobotschaft.
Doch Frankreich hat den Deutschen die Hand zur Versöhnung gereicht. Eine historische Geste. Und nun, 60 Jahre später, können wir sagen, das ursprüngliche Friedensprojekt ist vollendet.
Zugleich betont der Kanzler angesichts des Ukraine-Krieges, Putins Imperialismus werde nicht siegen.
Heute geht es um das europäische Friedensprojekt in der Zeitenwende, um unsere Werte, die wir erhalten, verteidigen und stärken wollen. Wir sind unverändert gemeinsam gefordert.
Zuletzt hat der deutsch-französische Motor hörbar gestottert. Ein bereits für den Herbst geplantes Ministertreffen wurde abgesagt. Paris warf Berlin Alleingänge vor, ob bei einem Raketenabwehrschirm für Europa oder der Energiepolitik. Bei der Lieferung von Spähpanzern an die Ukraine war dagegen Frankreich ohne die Verbündeten vorgeprescht. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sagte jetzt, sie wünsche sich neue gemeinsame Projekte, etwa in der Sicherheits- und Sozialpolitik, zum Beispiel beim Mindestlohn. Baas setzt auf einen neuen Impuls für das Miteinander durch das morgige Treffen.
Kai Clement berichtete. Ich höre auf. Das hat die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern überraschend angekündigt. Übernehmen soll der frühere Gesundheitsminister Chris Hipkins. Mehr von Jennifer Johnston.
Das Amt des Premierministers zu übernehmen sei die größte Verantwortung und das größte Privileg seines Lebens, sagte Hipkins bei seinem ersten Auftritt seit seiner Nominierung. Der 44-Jährige ist der einzige Kandidat für das Amt. Beobachter werten das als Zeichen, dass die Labour-Partei damit jeden Eindruck von Uneinigkeit nach dem Rücktritt von Jacinda Ardern vermeiden wollte. Chris Hipkins ist aktuell Bildungs- und Polizeiminister in Neuseeland. Während der Covid-Pandemie konnte er sich als Krisenmanager profilieren. Als neuer Chef der Regierungspartei wird er automatisch Premierminister, da seine Labour-Partei über die Mehrheit im Parlament verfügt. Der 44-Jährige muss morgen noch auf einer Versammlung der Partei bestätigt werden. Das gilt als Formsache. Damit übernimmt er die Regierungsgeschäfte bis zur Parlamentswahl am 14. Oktober. In jüngsten Umfragen liegt die liberale Labour Party von Ardern und Hipkins hinter der konservativen National Party. Jacinda Ardern hatte am Donnerstag überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie habe nicht mehr genug Kraft für weitere Jahre im Amt. Ihr letzter Arbeitstag ist in knapp 2 Wochen.
Jennifer Johnston berichtete. Als das oberste Gericht in den USA das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche im vergangenen Jahr gekippt hat, da haben die Konservativen gefeiert. Nun haben sie auf dem jährlichen March for Life die nächste Phase ihres Kampfes eingeläutet, nämlich für ein komplettes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Arne Bertram.
Roe versus Wade is finally gone. We now have a chance to win the fight for life.
Tausende Menschen ziehen durch die Straßen der US-Hauptstadt und versammeln sich, um zu feiern. Das ist der erste sogenannte Marsch für das Leben, seitdem der oberste Gerichtshof letzten Sommer das bundesweite Recht auf Abtreibungen wieder gekippt hat. Eigentlich hat die Bewegung ihr ursprüngliches Ziel damit erreicht. Sie war vor 50 Jahren gegründet worden, als Reaktion darauf, dass damals das Gericht das Recht erst eingeführt hatte. Doch die Abtreibungsgegner wollen mehr. Jeannie Mancini, Präsidentin der March for Life-Bewegung.
Wir wurden immer wieder gefragt, geht ihr trotzdem auf die Straße? Was denkt ihr, sollen wir protestieren? Wir sind noch nicht fertig.
Inzwischen entscheidet jeder der 50 Bundesstaaten selbst über sein Abtreibungsrecht. Das neue Ziel der Bewegung heißt deshalb, nach und nach in jedem Staat das Recht zu kippen. Michael aus Virginia.
Der Kampf hat gerade erst angefangen. Es braucht viele Gebete und harte Arbeit an der Basis. Als ich aufwuchs, hieß es, das Gesetz für die Abtreibung wird sich niemals ändern. Doch es hat sich geändert, dank vieler Gebete und Menschen, die 50 Jahre hier protestiert haben. Ich denke, auch in den Bundesstaaten kann es sich ändern.
Aktuell sind die USA beim Abtreibungsrecht ein Flickenteppich. In mindestens 13 Staaten sind Abtreibungen komplett verboten, vor allem in den konservativen Staaten im Süden wie Texas oder Alabama. In den meisten von ihnen gibt es keine Ausnahmen, nicht mal nach Vergewaltigungen. Andere haben sehr strenge Fristenregeln, die es Frauen oft praktisch unmöglich machen, rechtzeitig abzutreiben. Bei vielen Staaten ist die Rechtslage im Moment unklar. Dort haben Gerichte ein bestehendes Abtreibungsverbot erstmal gekippt und die liberalen Staaten an der West- und Ostküste wie Kalifornien und New York haben dagegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche beibehalten. Die Demo jetzt in Washington ist als Machtdemonstration zu verstehen, mit dem Ziel, Politiker in den Bundesstaaten unter Druck zu setzen. Margaret aus Virginia.
Wir zeigen, dass viele, auch junge und diverse Menschen, ungeborenes Leben schützen wollen. Sonst bekommen die das doch nicht mit. Wenn die Politiker unsere Geschichten hören, berühren wir vielleicht ihre Herzen oder Gedanken.
Tatsächlich sind auch viele junge Menschen zum Marsch für das Leben gekommen. Einige sind aus religiösen Familien, so wie der 19-jährige Aiden aus Kalifornien, der ein Schild in der Hand hat.
Da steht drauf, Liebe für beide. Die Frau, die das Kind bekommt, und das Kind. Beide verdienen Liebe und sind Menschen wie wir.
Menschen, die für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sind, können die Teilnehmer hier nicht verstehen und begründen das teilweise mit sehr problematischen Vergleichen. Manche setzen sogar Abtreibungen mit dem Holocaust gleich. Für Aiden aus Kalifornien ist Abtreibung ebenfalls ein historisches Unrecht.
Wir sind uns doch alle einig, dass Mord falsch ist und das Leben zählt. Es ist dasselbe wie mit allen Menschenrechtsproblemen in unserer Geschichte, wie zum Beispiel das Versklaven der Afroamerikaner.
Wie sollen Abtreibungsgegner und Befürworter so zusammenkommen? Ein Kompromiss kann es nicht geben, meinen viele hier. Für sie ist es ohnehin wichtiger, ihr Ziel zu erreichen. Nach und nach das Recht auf Abtreibung überall abzuschaffen.
Aus Washington war das ein Bericht von Arne Bertram. Mehr als 2 Monate war die Fußball-Bundesliga in der Winterpause, vor allem wegen der WM. An diesem Wochenende ist sie wieder zurück. Gestern hat Tabellenführer Bayern 1:1 in Leipzig gespielt. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Konnten die Verfolger das nutzen?
Also der direkte Verfolger, der Freiburger SC, hat ziemlich genau das Gegenteil davon gemacht. Die Freiburger verlieren nämlich in Wolfsburg und zwar mit 0:6. Michael Augustin.
Der VfL Wolfsburg feiert seinen 5. Sieg hintereinander, einen unerwartet hohen 6:0 Erfolg gegen den SC Freiburg. Immerhin als Tabellenzweiter nach Wolfsburg angereist. Das erste Tor bereits nach 60 Sekunden durch den überragenden Wimmer. Er und Wind waren die besten Wolfsburger Spieler. Wind schoss dann im ersten Durchgang die Tore zum 2:0 und 3:0. Und im zweiten Spielabschnitt waren Gerhards, Baku und Waldschmidt per Foulelfmeter für den VfL erfolgreich. Daniel Kofi-Cheré vergab in der ersten Halbzeit die beste Chance für den SC Freiburg, der sich hinten krasse Abwehrfehler leistete und der vorne auf seinen besten Spieler, auf den kranken Vincenzo Grifo, verzichten musste.
Die Freiburger fallen damit auf Platz 4 zurück hinter Union Berlin. Die Unioner gewinnen nach Rückstand mit 3:1 gegen Hoffenheim. Und neuer Tabellenzweiter ist Eintracht Frankfurt nach einem 3:0 gegen Schlusslicht Schalke 04. Tim Brockmeier.
Die Eintracht vorne irre effektiv. 3 Torchancen, 3 Tore. Lindström, Boré und Buta, die Torschützen für Frankfurt, bei der sonst wenig zusammenlief. Viele Fehler, fehlende Abstimmung. Erstaunlich schwach der Champions League-Teilnehmer. Schalke dagegen mutig, alles andere als ein Tabellenletzter. Ganz viele Torchancen, aber mit denen wurde fahrlässig umgegangen. Terodde, Bülter, Kosuki, Frei, sie alle hatten beste Möglichkeiten, trafen aber nicht. So am Ende ein Auftritt, der Mut macht der Schalker. Trotzdem bleibt es für die Königsblauen düster im Tabellenkeller. Frankfurt gewinnt am Ende mit 3:0.
Und dass es düster für die Schalke aussieht, liegt auch daran, dass die direkte Konkurrenz gepunktet hat. Stuttgart holt beim Debüt von Trainer Bruno Labbadia ein 1:1 gegen Mainz 05. Und der VfL Bochum gewinnt 3:1 gegen Hertha BSC. Marc Eschweiler mit dem Spielbericht.
Das 3:1 am Ende auch verdient, weil Bochum mit mehr Leidenschaft, mit mehr Entschlossenheit agierte. Zweimal Hofmann und einmal Schlotterbeck waren die Torschützen. Das 1:3 von Cerda für die Hertha in der 87. Minute kam viel zu spät. Diskussionen wird es geben um ein vermeintliches Tor der Hertha. Es wäre das 1:0 gewesen in der 11. Minute, das zurückgenommen wurde, weil der Ball in einer Spielsituation davor im Tor aus war. Die Frage wird sein, war es danach eine neue Spielsituation oder noch die alte? Für beides gibt es Argumente. Das Tor zählte am Ende nicht. Bochum gewinnt mit 3:1.
Und die Bochumer verlassen damit die Abstiegsplätze. Dort steht jetzt die Hertha. Für die Biathletinnen und Biathleten war der heutige Weltcup in Antholz die Generalprobe für die WM in Oberhof, die in 2 Wochen startet. Bei den Männern gewinnt mal wieder der Norweger Johannes Thingnes Bø die Verfolgung. Bei den Frauen holt Denise Herrmann Wick den Sieg und ist danach überglücklich.
Ach, das ist immer so geil hier zum Laufen. Das beflügelt natürlich mit der ganzen Kulisse hier, die Bergkulisse, die Zuschauer. Das war, ja, das war wirklich grandios.
Deutlich mehr Frust dagegen bei den deutschen Abfahrern. Beim Rennen auf der Streif in Kitzbühel haben sie Pech mit den schwierigen Bedingungen. André Siems.
Es war eine diskussionswürdige Entscheidung, die Abfahrt in Kitzbühel zu starten. Schon die ganze Nacht über hat es geschneit. Die Sichtverhältnisse waren nicht überall gut. Trotzdem wurde es ein hochklassiges Rennen, in dem die Deutschen einen guten Schwung hatten. Allen voran Romit Baumann, der schon mal in Kitzbühel als Zweiter auf dem Treppchen stand. Er nutzte die frühe Startnummer 3, fuhr eine klasse Linie und kam als 8. durch. Damit war er auch der Beste der deutschen Mannschaft. Josef Ferstl wurde 11. Thomas Dresen, gestern noch der schnellste im DSV-Team, stürzte, konnte anschließend aber selbst ins Ziel fahren. Den Sieg holte sich der Norweger Alexander Ormod Kilde.
Und auch die deutschen Skispringer springen weiter hinterher. Andreas Wellinger wird bester Deutscher auf Platz 7 in Sapporo. Sieger Stefan Kraft aus Österreich. Und bei den Australian Open hat es keine Woche gedauert, bis alle deutschen Tennisspielerinnen und Spieler ausgeschieden sind. Am längsten hat sich Laura Siegemund im Turnier gehalten. Und trotz einer Satzführung ist sie dann aber heute in der 3. Runde ausgeschieden. Ina Kast berichtet.
Laura Siegemund gab alles, aber sie konnte das schwächste deutsche Abschneiden seit 13 Jahren in Melbourne nicht verhindern. Gegen die klar favorisierte Weltranglistenvierte Caroline Garcia spielte sie ihr bestes Tennis, musste sich aber nach etwas mehr als 2 Stunden dann doch mit 6:1, 3:6 und 3:6 geschlagen geben. Schwer zu ertragen waren die Anblicke der körperlich angeschlagenen Andy Murray und Novak Djokovic. Murray, sichtbar platt von seinen Marathon-Matches in den Runden zuvor, unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut in 4 Sätzen. Rekordchampion Djokovic spielte mit einem doppelt bandagierten Bein, musste sich immer wieder behandeln lassen, kam aber letztlich doch zu einem glatten Dreisatzerfolg über den Bulgaren Dimitrov.
Und um 20.30 Uhr spielt dann noch die deutsche Handballnationalmannschaft gegen die Niederlande in der WM-Hauptrunde um den Einzug in die K.O.-Runde. Mehr Sport gibt es aber hier schon im Deutschlandfunk um 19.10 Uhr, dann nämlich in Sport am Samstag.
Vielen Dank, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Das waren die Informationen am Abend für heute. Hier geht's weiter mit dem Hintergrund und um 19.05 Uhr gibt's dann den Kommentar zum Thema Nichtentscheidung über Leopardlieferung. Ich bin Stefanie Rode, sag danke fürs Zuhören, machen Sie's gut.